Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Hey, und ich bin nicht mehr alleine hier. Yusuf ist wieder da. Hallo Yusuf, schön, dass du wieder da bist.
Hey, hallo, ja.
Ja, ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub und bist jetzt guter Dinge und gut erholt hier wieder zurück bei uns.
Total. Ich habe aber auch meinen Cloud Max Account trotzdem zum Maximum getrieben, auch im Urlaub.
Ja, war mir klar, dass du das nicht, dass du da nicht die Finger von lassen kannst. So ganz ohne geht's halt nicht. Aber ja, also ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist, denn ich habe jetzt die letzten beiden Folgen hier alleine bestritten. Das ist jetzt nicht so, macht nicht so viel Spaß, wie unser kleiner Plausch hier immer. Und ja, deshalb schön nochmal herzlich willkommen zurück. Und es gibt genug zu besprechen, ganz klar. Wir haben schon im Vorfeld uns ein bisschen ausgetauscht. Und deshalb lass uns gleich loslegen, denn die Zeit ist wertvoll. Womit ich heute mal anfangen möchte ist, das hat vielleicht der eine oder andere da draußen schon mal gehört davon, das nennt sich AI 2040 und das ist im Prinzip so eine Art Projektion der Zukunft. Es geht darum, wie sich die Super-KI oder Superintelligenz auf die Zukunft der Menschheit auswirken wird. Und es gibt ein Forscherteam, das hat schon mit dem Szenario AI 2027 oder 2027 Aufsehen erregt. Die haben jetzt das Ganze noch so ein bisschen weiter gesponnen, beziehungsweise auch Szenarien aufgezeigt, wie wir oder wie die Menschheit ihre Zukunft sichern kann, auch wenn es jetzt zur weiteren starken und exponentiellen Entwicklung der KI kommen wird. Und ja, also einer, der da im Zentrum steht, dieses Forscherteams, das ist Daniel Cocotaio, der hat früher im Governance-Team von OpenAI gearbeitet, hat dann im Jahr 2024 gekündigt, weil seiner Meinung nach da zu wenig Sorgfalt bei der Sicherheit zur Anwendung kam und hat damit aber auch auf Firmenanteile in Millionenhöhe verzichtet. Aber jetzt macht er eben hier in diesem Forscherteam weiter und bemerkenswert ist, wie jetzt diese Zeitpläne korrigiert wurden. Also es gab ja Kritik zu diesem AI 2027 Szenario und der Sprung jetzt oder der erwartete Sprung zur AGI, der wurde jetzt auf 2030 oder sogar auf Mitte der 30er Jahre verschoben. Da gibt es verschiedene Gründe für, zum Beispiel den doch etwas zähen Start von GPT-5, da haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Podcast und noch andere mehr. Und ja, im Kern des Ganzen, da stehen im Prinzip mehr oder weniger verschiedene Pläne oder Szenarien, die jetzt in der nächsten Zeit zur Anwendung kommen könnten. Und die Autoren, die bevorzugen den sogenannten Plan A oder Plan A, das ist der von ihnen empfohlene Weg und der beinhaltet im Großen und Ganzen, dass USA und China sich darauf einigen, die Entwicklung der KI gemeinsam so ein bisschen zu drosseln, die KI-Forschung offenzulegen, dann sollen zwischen 2030 und 2035 diese Systeme nur kontrolliert, langsam wachsen. Dann folgt eine Pause, um die Kontrolle zu sichern und dann erst so gegen 2040 geht es dann weiter Richtung Superintelligenz. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie die Chancen, dass es so kommen wird, als relativ gering einstufen. Also sie gehen eher davon aus, dass etwas wie der Plan D, wie sie es nennen, passieren wird. Und das entspricht im Wesentlichen der aktuellen oder bisherigen Entwicklung. Das heißt also, da wird mit voller Geschwindigkeit weiterentwickelt und es wird nur so wenig wie oder so viel wie eben nötig für Sicherheit investiert. Und diese Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Eintrittswahrscheinlichkeit von Plan D, die werden sie oder bestimmen sie mit etwa 50%. Und die Aussicht auf eine gute Zukunft, die liegt hier nur bei mageren 10%. Ja, und dann gibt es noch ein paar weitere Szenarien, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen nochmal wiedergebe. Die könnt ihr euch aber auch alle im Beitrag auf hardwarewartung.com nochmal anschauen. Da haben wir das für euch zusammengefasst. Aber was mich jetzt viel mehr interessiert bei dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, was wäre deine Erwartung, Yusuf, wie siehst du das? Welches Szenario siehst du als am wahrscheinlichsten? Und haben wir überhaupt noch die Chance angesichts der Entwicklung der KI als Menschheit da zu einem guten Ende zu kommen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was mal sicher ist, gebremst wird hier sicher nichts. Das sieht man schon. Ich bin sehr sicher, dass da nichts abgebremst wird. Die ganzen AI-Labs haben, glaube ich, alle eher so diese transhumanistische Sichtweise und streben die allgemeine Superintelligenz an, um dann den Menschen irgendwo in seinen kleinen Zoo zu verfrachten, also der und die KI wird sich schon gut um uns kümmern, ja. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Sichtweise von den meisten. Also wenn man so einem Dario oder eben auch einem Sam Altman irgendwie zuhört, ja, das sind entweder so totale Transhumanisten oder vielleicht Nihilisten, kann man nicht genau sagen. Also deswegen glaube ich nicht, dass da irgendetwas abgebremst wird. Was ich schon sehe, ist, dass das Thema ASI, also ich bin nicht überzeugt über das Thema ASI. Ich bin überzeugt über das Thema AGI. Ich glaube, da sind wir schon. Wer in den letzten 2-3 Wochen mit Fable 5 und auch mit GPT-5.6 und Kimi K3 und all den AI-Modellen gearbeitet hat, sieht schon, dass wir da wieder eine neue Generation von Modellen haben, die nächste Evolution vorantreiben. Und jetzt kommen ja auch diese ganzen Continual Self-Improvement Bewegungen rein, und falls das tatsächlich auch funktioniert, und ich sehe aktuell keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte, ist die einzige Barriere Strom und Rechenleistung. Ja? Und das ist jetzt die Frage, wie viel Strom und Rechenleistung noch benötigt wird, um die nächste Evolutionsstufe dieser Modelle sozusagen hochzubringen. Ich glaube, es ist so eine Art iterativer Verbesserungsprozess, der immer nur ein bisschen besser wird. Also, dass es dann tatsächlich diesen großen Sprung gibt, da glaube ich aktuell noch nicht dran. Das heißt aber nicht, dass schon irgendwo in irgendeinem Lab nicht irgendein schlauer Wissenschaftler ist, der irgendeine Kleinigkeit geändert hat, die dann den Lernprozess eines KI-Modells, also den selbstlernenden Prozess, ja, nicht irgendwie eingebaut hat. Ja. Also da gibt es ja von Titan Transformer über alle möglichen Konzepte, gibt es da ja schon Ansätze. Auch World Models sind da Ansätze davon, wo man halt die gesamte Welt dann simulieren könnte. Aber was man halt auch wissen muss, ist, wenn man das ganze World Model Thema sich anschaut, ist, dass halt dort die Rechenleistungen noch viel größer sein müssen, damit das funktioniert, weil halt die Anzahl der Variablen in diesem Modell fast unendlich erreicht. Das heißt, sehr, sehr, also ich glaube nicht, dass es zu ASI bis 2030 oder 2035 kommen wird. Ja? Ich glaube, da ist der limitierende Faktor eher Rechenleistung, Strom und dergleichen und gar nicht der Eifer der Leute. Hinzu kommt die ganze geopolitische Situation. Ich glaube, durch diesen ganzen Trumpismus und halt auch die Aufteilung der Welt in Supermächte, wird jetzt auch die Kommunikation in der Wissenschaft nicht mehr ganz so sauber funktionieren, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hat. Und was ja der Grund war, warum hier auch die ganzen Modelle so schnell vorangekommen sind. Wenn jetzt die Chinesen sich abschotten und die Amerikaner sich abschotten, dann wird es eine natürliche Verlangsamung geben, weil jedem etwas vom anderen fehlt. Also insofern, ja, weiß nicht, das ist vielleicht Plan X, ja, was da kommen wird. Aber ich glaube, es wird eine natürliche Verlangsamung geben durch Geopolitik. Es gibt eine natürliche Verlangsamung durch auch die ganze Gegenbewegung der Gesellschaft. Also die ganzen Rechenzentren werden nicht gebaut werden. Wir haben ja schon jetzt gesehen mit New York, die jetzt das erste Datacenter-Moratorium tatsächlich verhängt haben. Also dort dürfen keine Rechenzentren mehr gebaut werden. Und das wird sich fortsetzen. Und ich glaube, dass es auch sehr viele Lobbygesellschaften gibt, die hier aktiv an dem Interesse haben. Ja, das heißt, es ist ein bisschen ein Lobby-War. Welche Lobby kann mehr Geld aufstellen, um Ängste zu schüren, damit halt nicht noch mehr Rechenzentren gebaut werden? Also das ist jetzt gar keine Verschwörungstheorie, ja, weil es ist einfach, ich glaube, ganz natürliche, also auch diese Forschungsgruppe, diese AI 2040, haben ja ein klares Ziel und das ist halt die Verlangsamung der ganzen Geschichte. Und indem sie so eine Story rausbringen, wo sich natürlich alle drauf stürzen, betreiben sie genau diesen Lobbyismus aus einer Angst heraus, dass ein Szenario kommt, was keiner in Wirklichkeit voraussagen kann. Ja, also ich glaube, man muss das ein bisschen in Szenarien denken. Was passiert, wenn jetzt der nächste Evolutionssprung schneller kommt als gedacht? Und was passiert, wenn er doch nicht kommt? Ja. Also was ist denn deine Meinung? Also was glaubst du denn, was passieren wird?
Ja, also im Grunde sehe ich es so ähnlich wie du oder auch wie auch die Autoren jetzt von diesem Szenario. Also dass ich nicht davon ausgehe, dass es zu einer Verlangsamung kommen wird. Ja, gerade auch angesichts eben der weltpolitischen Lage. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt China oder USA irgendwie da bereit sind, aufeinander zuzugehen, um jetzt ihre Entwicklung da zu verlangsamen. Im Gegenteil, also ich denke mal, wir haben so viele Konflikte jetzt gerade, die schon da sind oder die kommen werden. Stichwort Taiwan. Das steht sicherlich auch noch auf der Agenda in nächster Zeit. Irgendwas wird da passieren. Ich glaube auch nicht, dass sich jetzt das politische Klima, also jetzt gerade auch in den USA, so grundlegend ändern wird. Also auch wenn Trump weg ist, dann wird diese Mentalität oder diese Denkweise wird jetzt erstmal da sein und bleiben in Form von anderen Personen, die dann vorne stehen, an der Macht sind. Und was mir halt jetzt gerade besonders Sorgen macht in diesem ganzen Themenkomplex, ist gar nicht so das Thema ASI, AGI oder so, sondern welche Ressourcen da gerade reingekippt werden. Und haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, es geht hier vor allem auch um den Stromverbrauch und um die Emissionen, die daraus entstehen. Auch wenn es jetzt vielleicht hier und dort Moratorien gibt, wenn man sich mal anschaut, wie der Zubau von Rechenzentren aktuell ist. Und da werden wir demnächst auch nochmal eine Übersicht veröffentlichen, um mal zu gucken, was jetzt da gerade aktuell geplant oder im Bau ist. Das ist schon der Wahnsinn. Gibt jetzt Studien oder Prognosen, nach denen sich der Stromverbrauch von Rechenzentren in den USA bis zum Jahr 2035, ich glaube, verdreifachen soll. Und die Stromnetze, die geben das ja gar nicht mehr her. Das heißt, jedes Rechenzentrum oder die meisten werden dann halt einfach sagen, okay, dann bauen wir halt ein meistens Gaskraftwerk daneben, ja, wie es ja auch schon bei manchen der Fall ist. Und es wird dann eben, ohne dass das jetzt irgendwie einer gefühlten Kontrolle oder einer tatsächlichen Kontrolle unterliegt, es wird immer mehr dazu gebaut. Und da stellt man sich schon die Frage, wo geht denn da die Reise hin? Ja, oder werden wir irgendwann einen Punkt erreicht haben, zu dem dieses Wachstum abflacht? Also, dass man sagt, die Technik wird jetzt ist jetzt so viel besser geworden, dass sie gar nicht mehr durch zusätzliche Energie durch zusätzliche Energieversorgung gepusht werden muss, sondern dass sie sich selbst quasi trägt durch andere Verbesserungen. Aber wenn das so weitergeht, ich glaube, dann haben wir schon, bevor wir irgendwas wie AGI oder ASI haben, haben wir ganz andere Probleme, nämlich auf der Ressourcenseite. Und man sieht es ja jetzt bei Microsoft, sind jetzt, glaube ich, die CO2-Emissionen trotz verstärkten Einsatzes von erneuerbaren Energien wieder um ein Viertel gestiegen. Das heißt also, wir können machen, was wir wollen. Es wird einfach immer schlimmer. Ne? Und das ist jetzt natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, etwas düstere Betrachtung, aber im Moment sehe ich es halt einfach so. Und ich sehe jetzt gerade noch keine Anzeichen, dass sich das irgendwie bessern wird. Und da wiederum auch die Frage an dich. Kannst du uns da Mut machen oder siehst du es genauso?
Ich glaube, es ist ähnlich wie zur Pandemie. Es kommt wieder irgendein Black Swan Event, das hier eingreifen wird. Ja? Entweder irgendwie, weiß nicht, irgendein Ereignis, das mal die Netze tatsächlich kaputt macht. Ja? Und dann hast du Blackouts über Wochen, was dann zu riesigen Problemen in der Gesellschaft führt oder halt zu Plünderungen, Massengewalt. Ja. Also ich glaube, es wird solche Events die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 10 Jahren zu einem Event kommt, aufgrund von Naturkatastrophen, aufgrund von unvorhergesehenen technologischen Events, ja. Irgendeine Überlastsituation, irgendein Incident in irgendeinem Reaktor oder sonst irgendetwas, steigt mit jeder Tonne CO2, die wir in die Erde rausschießen. Ja? Und ich glaube, das unterschätzen die meisten, ja? Weil ich glaube, die Leute haben diese ganze Klimawandel-Thematik jetzt verdrängt, aufgrund der Technologie, die jetzt so viel geiler neue Sachen macht. Aber was die Leute total übersehen, und das sehen wir dieses Jahr auch, wenn du dir den Sommer anschaust, ja, jeden Tag brechen wir neue Rekorde. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die jedes Jahr in den letzten 5 Jahren immer kumuliert ist. Wenn du das weiter extrapolierst, gibt es irgendeinen Tipping Point. Ja, und wir kennen den Tipping Point nicht, wir wissen nicht, was passieren wird, aber wir wissen aus der Historie heraus, dass es Tipping Points gibt, die dann ein Massensterben oder irgendein Massenphänomen auslöst, das nicht mehr umkehrbar ist. Und wenn das kommt, muss sich die Gesellschaft und die Menschheit mit diesem Ding beschäftigen. Und es wird dann nicht mehr die KI relevant sein, es wird nicht mehr ein Thema für Data Center sein, sondern es wird irgendetwas sein, was wir in der physischen Welt lösen müssen. Und das, also ich glaube, dass irgendeins dieser Events kommen wird, weil die Menschen total unterschätzen, was diese kumulative Änderung des Klimas bewirken kann. Weil diese Geschwindigkeit gab es ja auch bis jetzt noch nie. Also selbst wenn man sich die Milliarden Jahre davor anschaut, gab es immer wieder Veränderungen. Es gab Dinge wie Meteoreinschläge oder sonst irgendetwas, das schlagartig etwas verändert hat. Aber ähnlich ist es ja mit dem, wie wir unseren Klimawandel hier vorantreiben. Es ist jetzt kein wie ein Meteoreinschlag, aber es ist in einer Geschwindigkeit, die sozusagen die Jahre nach dem Meteoreinschlag in irgendeiner Art und Weise schon widerspiegeln. Ja? Weil es ist ja nicht der Meteoreinschlag gewesen, der alles verändert hat, sondern die Klimaänderung aufgrund des Staubs und aufgrund der Aufwirbelung und der ganzen Wolkendecke, die sich dann über Jahre hinweg gehalten hat und dazu geführt hat, dass halt Pflanzen gestorben sind, die ganzen Dinos ausgestorben, die Geschichte kennen wir ja alle. Es ist nicht über Nacht passiert. Das ist über Jahrzehnte passiert. Und genauso ist es mit unserem Klimawandel. Es passiert nicht über Nacht, es passiert über Jahrzehnte und wir sehen es jetzt schon über Jahrzehnte. Und wir realisieren überhaupt nicht, was wir da tun. Oder zumindest glauben wir, dass wir es mit der Technologie dann in den Griff bekommen. Aber die Technologie ist digital. Was wir brauchen, ist physische Technologie. Ja? Also wir werden das Problem mit digitaler Technologie nicht lösen. Und ich glaube, das ist schon problematisch. Und das Einzige, was man machen kann, ist, sich irgendwie zu preppen oder sowas. Ja. Was auch problematisch ist, weil die Prepper-Szene ja auch eine eigene Gilde ist.
Ja, also ich muss immer in letzter Zeit öfter an das Fermi-Paradoxon denken. Und welche das Fermi-Paradoxon, also das beschäftigt sich ja mit der Frage, warum haben wir eigentlich noch keine Intelligenz außerhalb unseres Planeten entdeckt, ja, obwohl ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es solche Intelligenz im All geben muss, aufgrund der Vielzahl der Sterne und Planeten eigentlich bei nahezu eins wäre, ja.
Ja, ja.
Aber ein möglicher Grund ist halt, dass jegliche Zivilisation, die sich im All gebildet hat, dass die halt irgendwann an einen Punkt gestoßen ist, ja, so eine Wand, gegen die sie gerannt ist und sich dann selbst ausgelöscht hat. Jetzt hoffe ich nicht, dass die KI jetzt diese Wand ist oder dass es so eine Wand in nächster Zeit geben wird, aber ich muss trotzdem ab und zu dran denken.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil das ist ja auch die Lehre aus diesem Paradoxon, dass auch diese ganze SETI-Programm und dergleichen, die ja nach diesen Signalen suchen. Sie suchen nach Zivilisationen, die in der Lage waren, Signale in die Zukunft zu schicken, obwohl es die Gesellschaft vielleicht nicht mehr gibt. Ja, also Strukturen zu schaffen, die aus anderen Galaxien gemessen werden können, weil halt keine Zivilisation, also die Hypothese ist, dass keine Zivilisation so lange lebt, dass sie in der Lage ist, eben diese Technologien zu entwickeln, um dann das voranzubringen, weil die Entwicklung der Technologie dazu führt, dass sie sich selbst ausrotten. Genau. Also das könnte durchaus passieren. Und ja, also ich bin überzeugt, ich meine, auch wenn man sich den Zeitraum anschaut, ne, also wie lange gibt es den Menschen und wie knapp sind wir schon daran, dass wir uns selbst ausrotten wieder. Also es ist ja nur ein Wimpernschlag in der Entstehungsgeschichte der Erde. Und wenn man berücksichtigt, dass wir in einer Sekunde im Verhältnis zu der Existenz der Erde brauchen, um quasi fast alle anderen Lebewesen auszurotten und den Planeten überzubevölkern und quasi alles kaputt zu machen, dann stell dir vor, du würdest das 3 Stunden lang machen, nicht nur eine Sekunde.
Mhm.
Also dann kannst du davon ausgehen, dass das nichts überlebt. Ja.
Ja, Also, wie gesagt, ich halte das jetzt nicht für ausgeschlossen, dieses Szenario. Hoffe es natürlich als Optimist, der ich ja bin, dass das alles ganz toll wird und dass wir eine wunderbare Zukunft haben. Und naja, zumindest mal der Planet, ja. Also der, ob mit oder ohne Menschen, muss man mal gucken. Aber ja, das Leben geht weiter, so oder so. Und damit habe ich jetzt versucht, mehr oder weniger elegant eine Brücke zu schlagen, nämlich zu KIs Next Topmodel.
Sehr
Denn
gut
die technische
gelungen.
Entwicklung. Die technische Entwicklung geht weiter, wollte ich sagen. Noch. Und ja, da haben wir einiges mitgebracht dieses Mal. Und zwar zunächst mal ein Open-Weight-Modell, Kimika 3 von Moonshot AI aus China. Und das Beeindruckende dabei ist, dass das Modell in manchen Bereichen sogar Fable von Anthropic schlagen kann. Also unter anderem beim Coding. Und ja, dass das eine Alternative ist. Gleichzeitig bedeutet das eine wieder erneut starke Konkurrenz für die US-Anbieter aus China. Also man sieht auch hier, dass der Vorsprung, den die USA vor China haben, dass der so langsam zusammenschmilzt. Also zumindest könnte man diesen Eindruck daraus ableiten. Und ja, zu den einzelnen technischen Daten und was das Modell kann, würde ich dann einfach mal an dich übergeben.
Ja, also was sehr überraschend ist an dem Modell, erstens einmal, es ist ein sehr großes Modell. Das heißt, es hat 2,8 Billionen Parameter, ist ein Mix of Experts Modell. Und 2,8 Billionen Parameter ist ungefähr das, was wir auch schon vermutet haben, dass die Größe von Fable 5 hat. Das heißt, diese neue Generation von pre-trained Models, die einfach viel, viel mehr Daten haben als die, sage ich jetzt mal, ja, Opus und ja, GPT-5 Daten. Ja. Und das ist deswegen überraschend, weil eigentlich keiner so wirklich damit gerechnet hat, dass in China so große Modelle überhaupt trainiert werden können, weil ja die Rechenkapazitäten offiziell gar nicht da sind. Und trotzdem haben sie es geschafft, und zwar in derselben Zeit wie Fable, haben sie auch das Kimika 3 rausgebracht. Wie gesagt, 2,8 Billionen Parameter. Es sind immer, also es sind 896 Experten. Also der Mix of Experts ist 896 Experten. Und es sind immer nur 16 Experten aktiv. Das heißt, diese Architektur ermöglicht es jetzt natürlich, dass du in der Inference, also das heißt im Betrieb, es trotzdem gut betreiben kannst, ne? Das heißt, du kannst das gut über die API anbieten, was Kimi jetzt auch gemacht hat, also Moonshot auch gemacht hat. Und das war so gut, dass sie jetzt sogar das abdrehen mussten. Also der Andrang war so groß. Also Moonshot hat auch ein Abo-Modell rausgebracht. Das heißt, du konntest für, ich weiß nicht, 20 oder 60 Dollar dir so ein Account nehmen, wo du halt dann dort deine Tokens nutzen konntest. Das heißt, du musstest nicht über die API-Kosten das machen, sondern hast das über so ein Abo gemacht. Jetzt gab es so einen Andrang über diese Abo-Modelle, dass die innerhalb von einer Woche also die Subscriptions abdrehen mussten. Das heißt, dass du keine neuen Kunden annimmst. Und das ist schon ein Hit in the Face für Anthropic und OpenAI, weil du jetzt tatsächlich ein Modell hast, das Frontier-Fähigkeiten hat. Also das ist übrigens der, also das haben wir jetzt nicht so im Detail beschrieben, aber das Kimika 3 ist in den Benchmarks fast gleich wie eben diese ganze Claude Fable und Opus 4.8 Ecke, genauso wie GPT-5.6 Sol Max, als auch GPT-5.6 generell. Ja. Natürlich sind diese Modelle benchmark-maxed sozusagen. Ne? Also das heißt, die haben die Modelle so trainiert, dass sie halt in den Benchmarks sehr gut abschneiden. Und auch, es gibt ja nicht nur diese Benchmarks, sondern es gibt ja auch quasi, wo dann die User das testen können und dann das bewerten. Ja? Und auch dort haben sie sich bewusst beim Training auf die Sachen spezialisiert, mit denen die meisten testen. Also irgendwelche Web-Frontends, irgendwelche einfachen Use-Cases, die die meisten Developer irgendwie so nutzen, um zu schauen, wie gut ist das Modell im täglichen Betrieb. Und dadurch, dass sie genau auf diese Zielgruppe optimiert haben, haben die natürlich auch, waren die in den Benchmarks, wo die Nutzer dafür entschieden haben, sogar besser als Fable teilweise. Ja. Also es ist ein bisschen gecheatet, aber nichtsdestotrotz ist das Modell gut genug, um als Konkurrenz zu Anthropic und zu OpenAI zu sein, zumal es auch viel günstiger ist und ja, eine Alternative einfach. Ja. Und theoretisch könntest du das natürlich auch runterladen und auf deiner eigenen Infrastruktur betreiben. Oder du portierst es auf irgendeine Cloud und machst es dann dort. Ja. Also theoretisch kannst du das alles machen und könntest dich unabhängig machen. Und das mit einem Frontier-Model, das mit den besten Modellen mithalten kann. Also das macht das schon besonders. Ja.
Und es ist ja nicht das einzige Modell aus China, was jetzt rausgekommen ist. Es gab ja gleich einen Schwung. Ja. Es gibt jetzt nämlich auch noch DeepSeek V4, Qwen 3.8 die sind alle in einer ähnlichen Leistungsliga, kann man sagen. DeepSeek V4 zum Beispiel gibt es jetzt in verschiedenen Varianten. V4 Pro mit 1,6 Billionen Parametern, davon 49 Milliarden aktiv und eine Flash-Version mit 284 Milliarden Parametern und 13 Milliarden aktiv. Das Ganze auch unter einer Lizenz, mit der man das recht freizügig nutzen kann, die MIT-Lizenz. Und das Ganze eben auch eng verbunden mit Huawei-Chips. Ne? Also auch hier zeigt sich also eine zunehmende Loslösung oder eine geringe Abhängigkeit jetzt von den USA. Und ja, also bemerkenswert ist doch vor allem, dass jetzt diese Welle, kann man schon fast sagen, von Modellen jetzt rausgekommen ist. Und was bedeutet das, beziehungsweise steckt da vielleicht sogar irgendwie eine Botschaft dahinter, die man in China aussenden möchte?
Es gab ja dieses Event in China, dieses AI-Event, wo halt die Chinesen sozusagen ihre besten KI-Systeme vorgestellt haben. Und das ist natürlich etwas, wo sich alle das aufgespart haben. Aber was bemerkenswert ist, ist tatsächlich diese DeepSeek V4 und die Qwen 3.8 Release-Zeitpunkte. Weil DeepSeek V4 haben das ja schon angekündigt gehabt. Ne? Die haben das ja schon vor, ich glaube, Wochen angekündigt, dass sie, nachdem Chimica 3 rausgekommen ist und sofort Maximalkapazitäten sozusagen angekündigt hat und sozusagen alles zusperren mussten, weil ihnen die Leute die Bude eingerannt haben, haben alle anderen sofort reagiert und haben sofort Alternativen rausgebracht. DeepSeek V4 wurde gelauncht, öffentlich, allgemein verfügbar. Eine Stunde später, nachdem DeepSeek rausgekommen ist, ist Qwen, also von Alibaba, das Modell rausgekommen und das auch noch mit einem noch besseren Modell. Also das Qwen 3.8 Modell von Alibaba schlägt sogar das Chimica 3 Modell in vielen Teilen und auch natürlich die Frontier Models. Und wir erinnern uns an Alibaba, Alibaba hatte ja keiner mehr am Schirm, weil da gab es ja auch einen ganzen Haufen Abgänge. Also die ganzen Wissenschaftler sind dann irgendwie gegangen. Es gab Gerüchte, dass Alibaba sein ganzes KI-Business aufgibt. Aber hier muss man wieder ein bisschen so die Parallelen auch zu USA irgendwie sich anschauen, weil auch in den USA sind es immer die Hyperscaler, sozusagen, die das Ganze angefangen haben und vorangetrieben haben und auch die Infrastruktur für diese ganzen KI-Modelle zur Verfügung stellen. Und in China ist es genauso. Du hast jetzt hier Alibaba, die so zu sehen sind wie Amazon, sage ich jetzt einmal. Ja. Und die wollen hier aber auch mitspielen. Ja, die haben hier dasselbe Interesse, dieses ganze Hyperscaler-Thema und Geld über die Tokens zu verdienen. Das ist ihr Kerngeschäft sozusagen, ja, weil das ganze Handelsgeschäft, da ist zu viel Wettbewerb und jetzt können sie sich endlich differenzieren und können mit ihrem Datacenter-Business und auch mit ihren eigenen Modellen richtig Geld verdienen. Und das sehen wir ja an den Alphabet- und Amazon-Zahlen. Und ähnlich wird es jetzt mit Alibaba laufen. Und was ein bisschen überraschend ist, ist, weil, wie gesagt, keiner hatte damit gerechnet, dass Alibaba so ein Modell auf die Beine stellen kann. Nach all den Gerüchten, dass halt ein großer sozusagen Brain Drain da passiert ist und viele Leute gegangen sind. Aber offensichtlich war das nicht wirklich so. Weil das Modell von Alibaba, also das Qwen 3.8, ist auch ein sehr großes Modell, also 2,4 Billionen Parameter. Und ist auch ein Open Weights Model. Und die Gewichte unter der Open Source Lizenz angekündigt, ja, also das ist jetzt noch nicht draußen, aber sie bieten es an. Und natürlich gibt es jetzt auch gleich das Ganze als Abo-Modell und dann, damit man jetzt sofort die Leute, die bei Kimi die Kapazität nicht mehr kriegen, dass die halt jetzt sofort zu Qwen gehen oder zu DeepSeek gehen oder zu GLM gehen. Also man sieht jetzt hier, der Wettbewerb ist massiv. Und das erkennt man nicht nur an den Chinesen, sondern, also jeder, der einen Claude Max-Account hat, der wird auch bemerkt haben, dass es nicht so passiert ist, wie angekündigt, dass nach einer Woche Fable 5, dass Fable 5 sozusagen nur noch mehr über die API verfügbar ist, sondern sie haben es noch einmal wiederholt, noch eine Woche verlängert, dann haben sie es noch eine Woche verlängert und jetzt ist es Teil des Max-Accounts, halt nur mit 50% Kapazität. Aber das liegt nicht daran, dass sie das zurückhalten wollen, sondern weil sie einfach nicht mehr Kapazitäten haben. Oh. Da siehst du wieder, dass der Wettbewerb, also für uns als Endnutzer ist es großartig, ja, weil wir sehen jetzt, dass der Wettbewerb dazu führt, dass wir mehr Möglichkeiten haben und dass die Preise wahrscheinlich auch sinken werden. Ja, und auch das Ganze, und dass dieser Wettbewerb auch in China extrem hart ist. Und was man vielleicht auch ein bisschen mit reinnehmen muss, das haben wir noch nicht so ganz besprochen, ist ja nach der ganzen Aktion mit Trump, die ja Fable 5 gesperrt hatten, gab es ja eine Gegenreaktion von China. Hat ja der Xi Jinping dann gemeint, okay, wir müssen jetzt auch aufpassen, ob wir unsere ganzen Open-Weights-Modelle für den Westen überhaupt freigeben, weil das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Und das ist jetzt der Anfang des eisernen Vorhangs, ja, was die Technologie angeht. Man hat immer vermutet, dass die Idee von China ist, dass sie die Amerikaner sabotieren, indem sie einfach günstigere Modelle rausbringen und die günstigeren Modelle bekommen sie, indem sie einfach Distilling von den westlichen Modellen machen und dann versuchen, halt mit den günstigeren Modellen den amerikanischen Markt sozusagen kaputt zu machen. Und das alles und deswegen auch die ganze Open Source und Open Weights Geschichte, also dass das alles auf dieser Ebene passiert, damit eben jedem klar wird, dass er das, was er bei Anthropic kriegt, auch for free auf seinem eigenen Server kriegen kann. Wenn man aber das Verhalten der Chinesen jetzt sich genauer anschaut und sagt, hey, wenn die jetzt tatsächlich darüber nachdenken, diese Frontier Models nicht freizugeben, dann sieht man, dass es hier einen echten Wettbewerb über das Wissen einfach auch geht. Also auch, dass es einen technologischen Unterschied gibt und dass die Chinesen in vielen Dingen durch das abgeschnittene, also durch die begrenzten Ressourcen, also dadurch, dass sie halt nicht auf diese ganze NVIDIA-Infrastruktur zurückgreifen können, nicht die Rechenleistungen haben, dass sie dadurch viel besser geworden sind, Modelle zu entwickeln mit deutlich niedrigeren Ressourcen als die Amerikaner und jetzt quasi sich der Spieß langsam umdrehen könnte. Das ist jetzt nur, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht, aber es könnte tatsächlich sein, dass hier die Chinesen, die Amerikaner im Speziellen, was die Effizienz angeht, deutlich überholen. Und das könnte auch wieder einen Wandel bedeuten in der ganzen Modelentwicklung, sage ich jetzt einmal.
Ja, ich bin mal gespannt, ob wir in nächster Zeit erleben werden, dass ein chinesisches Flagship-Modell dann auf Platz 1 sogar noch vor dem Top-US-Modell liegt. Also das könnte ja passieren.
Die Frage ist, ob es gelauncht wird.
Das ist die Frage, ja. Aber ich könnte mir zumindest mal vorstellen, so in puncto Prestigewirkung, Außenwirkung, wäre das natürlich für China ein enormer Erfolg, so etwas hinzubekommen. Und natürlich ein Tiefschlag für die komplette US-Tech-Wirtschaft. Was das in dem Zusammenhang
könnte die Nadel sein, die das ganze Bubble-Thema zum Platzen bringt.
Und die vielleicht auch wieder zurückgegriffen auf unser AI 2040-Thema, was vielleicht den Ausschlag gibt, welches Szenario verfolgt wird. Ja? Weil da gibt es ja auch verschiedene Varianten, die zum Beispiel vorsehen, dass China von den USA mehr oder weniger gewalttätig blockiert wird. Ja? Also sei es entweder durch Exportbeschränkungen oder sogar durch offene Konfrontation mit entsprechenden Risiken, die sich daraus ergeben können.
Ja, der Dritte Weltkrieg.
Wäre zumindest mal in dem Szenario etwas, was so passieren könnte. Wollen wir natürlich nicht hoffen, aber man weiß es nicht. Also da stecken so viele Interessen drin. Wir können es nur beobachten. Aber was ich noch mit dir kurz besprechen wollte, was vielleicht wichtig ist, weil wir sprechen ja immer wieder über Open Weights Modelle, Open Source Modelle. Das ist ja ein Unterschied. Den sollten wir vielleicht nur noch mal kurz aufdröseln, weil es ja natürlich nicht dasselbe ist. Open Weights ist geht nicht so weit wie Open Source. Und das bezieht sich vor allem auf Dinge wie zum Beispiel die Trainingsdaten. Also bei echtem Open Source, da gibt es ja so eine Definition nach OSAID 1.0. Die sieht zum Beispiel vollständige Offenlegung und präzise Informationen zur Reproduktion vor. Das hast du bei Open Weights nicht. Da hast du praktisch nur die Gewichte, die du halt offen hast. Du hast auch keinen Zugriff auf den Quellcode bei Open Weights und auch in puncto Lizenzen gibt es da häufig Unterschiede. Also ich glaube, das ist vor allem dann, wenn man es produktiv nutzen möchte und kommerziell nutzen möchte, ist das wichtig. Und auch wenn man sich überlegt, welche rechtlichen Implikationen sich aus der KI-Verwendung ergeben können, dann ist es auch wichtig, weil du natürlich auch nicht nachweisen kannst, dass zum Beispiel bei Open Weights keine urheberrechtlich geschützten Daten zur Anwendung kommen. Genau, also vielleicht auch nochmal in deinen Worten, wo du die wichtigsten Unterschiede siehst.
Ja, also ich glaube, man kann das so ein bisschen vierteilen. So Trainingsdaten, Quellcode, Modellarchitektur und Modellparameter sozusagen. Ne? Also das sind so die wichtigsten Komponenten. Und ich finde das gut, dass du das ansprichst, weil das ja jetzt auch konkretisiert wurde, eben mit dieser Open Source AI Definition 1.0, ja. Das, weil ja alle von Open Source und Open Weights sprechen, aber in Wirklichkeit gibt es nur eine Handvoll Open Source, ne? Also und das ist wahrscheinlich keines, das die Leute kennen. Also Olmo kennt wahrscheinlich keiner, ja. Oder Pythia, ja, und die Pythia Suite, also oder Ember. Das sind alles so Dinge, das kennt natürlich kein Mensch, ja. Wir kennen Kimi und wir kennen Gwen und all diese Sachen, aber das sind alles Open Weights Modelle, weil sie halt nur teilweise Elemente freigeben. Keines von denen gibt tatsächlich die Trainingsdaten wirklich frei. Ja, also wo wirklich welche Texte, Bilder, alles wirklich verwendet wurde. Auch nicht der Quellcode. Also der Quellcode wird zum Beispiel die Pipelines, die werden oft freigegeben und deswegen sagen wir oft auch dazu, das ist Open Source. Ja, weil zumindest der Quellcode, also diese Deduplizierung, die Filter, Tokenisierung, Inference Code und der ganze Kram, also diese ganzen Skripte für die Datenaufbereitung, die sind da. Also die braucht man auch, um die Weights, die Open Weights dann tatsächlich auch zu steuern. Also wenn man zum Beispiel nachtrainieren will, dafür braucht man sozusagen diese Pipelines. Aber teilweise sind auch die Modellarchitekturen freigegeben, also die Attention-Mechanismen, welche Topologien in Neuronen es gibt. Aber auch das ist meistens nicht freigegeben. Also die Modellarchitektur ist quasi Blackbox. Ja? Das heißt, was du meistens kriegst, sind die Modellparameter und der Quellcode. Aber das war es. Also die Modellarchitektur, die Trainingsdaten kriegst du selten. Und deswegen finde ich das jetzt ganz gut, dass das jetzt mal klarer definiert ist, ja, weil wirkliche Open-Source-Modelle, wo du die gesamten Trainingsdaten dir anschauen kannst, eigene Daten reingeben kannst oder rausnehmen kannst, das gibt es so gut wie gar nicht, ja. Also, und das muss man schon auch berücksichtigen und deswegen finde ich das gut und auch ich finde den Artikel sehr gut, den du da geschrieben hast, weil der halt wirklich klar macht, also für wen ist das auch, ne? Also ist es für den also Studien oder ist es zu modifizieren, also kann man die Sachen verändern oder nicht? Und oft ist es so, dass man es quasi anpassen darf, ja, aber man sieht nicht genau, was man da eigentlich tut, ne? Also so ein bisschen ich gebe dir ein bisschen was, damit du selber drauf herumspielen kannst. Und man muss auch sagen, vieles davon ist einfach auch, das sind halt auch die Firmengeheimnisse von den Unternehmen drinnen, also gerade in der Modellarchitektur und bei den Trainingsdaten sowieso, weil da machen sie sich angreifbar. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen eigenen kuratierten Datensatz hast, der für irgendeine Sache ganz speziell ist, dann kostet der ja auch extrem viel Geld. Ja, da gibt für diese Datensätze zahlt man ja Millionen. Ja, und wenn du den jetzt Open Source machst, dann kann jeder das nutzen und dann haben alle dieselbe Qualität in diesem Datensatz. Und das will natürlich auch wieder keiner. So, finde ich sehr gut.
Wenn ihr das euch anschauen oder ansehen wollt, Yusuf, du hast ja angesprochen, ne, der Artikel, den findet ihr auf hardwarewartung.com im Bereich News. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Da haben wir auch Gegenüberstellungen, Open Source, Open Weights, dann die Definitionen, was bedeutet es für die Trainingsdaten und so weiter. Also es könnte dann sicherlich für den einen oder anderen interessant sein. Gut, dann lass uns weitermachen. Noch, wir haben ja in der Kategorie KIs Next Topmodel noch ein paar Kandidaten, die wir hier vorstellen wollen. Ich würde mal sagen, Quen 3 Image ist auf jeden Fall einer davon. Und ich habe ja hier immer so ein bisschen, oder wie soll ich sagen, ich verfechte ja hier immer so ein bisschen die Image-Modelle bei uns im Podcast. Und Quen 3 Image, was ich so gesehen habe, ist auf jeden Fall mal eine genauere Betrachtung wert. Denn es ist fast so gut, laut Benchmark, wie GPT Image 2. bietet auch einige besondere Stärken. Man kann damit zum Beispiel sehr detaillierte Infografiken erstellen. Man kann kleine Texte oder kleine Schriftarten bis zu 10 Punkte sauber erstellen. Man kann auch so LaTeX oder LaTeX-Vorlagen erstellen. Als Grafik natürlich, jetzt nicht als LaTeX, aber es sieht halt aus, wie wenn es damit erstellt worden wäre. Und man kann damit auch sehr komplexe Prompts eingeben oder Prompts verarbeiten lassen. Also ich würde mir das, wenn es dann mal in der Breite verfügbar ist, gerne mal anschauen und das mal testen. Im Moment ist es noch nicht möglich, also man kann das nur per Einladung und über die API nutzen, aber das soll es bald auch zum Beispiel in QuentChat oder so geben. Und ja, dann werde ich das mal anhand einiger Beispiele auch mal vergleichen und testen, wie es so abschneidet, auch gegenüber GPT Image 2.0. Ja, also das nur am Rande. Hast du es dir schon mal angeschaut?
Nee, also wie üblich mit den Bildmodellen, da bin ich immer ein bisschen hinterher. Aber ich suche schon händeringend nach einem brauchbaren, günstigen Bildmodell, das halt, das man in einbinden kann in so Workflows, ja. Weil, ich weiß nicht, über ChatGPT ist es mir ein bisschen zu teuer, vor allem wenn du es halt in großer Skalierung machen willst. Also ein günstiges Bildbearbeitungsmodell, das gut funktioniert, das wäre schon mal nicht schlecht. Ja. Also vielleicht das dann auch
ChatGPT sein.
Ja.
Das könnte eine Alternative sein, weil so nach dem, was ich jetzt bisher gehört und gelesen habe, ist es annähernd so gut wie GPT Image und ist wahrscheinlich auch ein gutes Stück günstiger. Aber das wird man dann in der Praxis einmal ausprobieren müssen. Genau. Noch ein neues Modell, was ich auch noch gefunden habe, was wir kurz ansprechen können, das ist ein Text-to-Speech-Modell, Qwen Audio 3.0 TTS Plus. Und das eben gerade für hochwertige Sprachausgabe in 16 verschiedenen Sprachen geeignet ist. Auch Deutsch ist dabei, verschiedene chinesische Dialekte und man kann auch mit Tags dann die Emotionen steuern, wie zum Beispiel Ärger, Lachen oder sogar Sarkasmus. Und das funktioniert dann zum Beispiel auch, um Stimmklone zu erstellen, ist allerdings jetzt etwas langsamer mit 16 Zeichen pro Sekunde als es zum Beispiel Sonic 3.5, das hat ja 120 Zeichen pro Sekunde, oder Simba 3.2 mit 30 Zeichen pro Sekunde, kostet $27.60 pro Million Zeichen über Alibaba Cloud Model Studio. Hast du dazu Anmerkungen?
Ja, sehr teuer, muss ich sagen. Also ich habe mal, es gibt ja auch Open-Source-Varianten von diesen Franzosen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die geheißen haben. Das habe ich gerade auf unserem GPU-Server laufen. Wie heißt das jetzt? Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr Mochi, genau, das ist Mochi heißen die, ja. Mhm. Es ist ein Audio-Modell, ein Open-Source-Audio-Modell von den Franzosen, wo auch sehr viel Callcenter darauf gebaut sind. Und das funktioniert überraschend gut. Also das, ich glaube nicht, dass man da viel besser sein muss, weil die, also diese Mochi, die haben ja auch also eines der Hauptprobleme der Audio-AIs ist ja, dass du diese Zeiten, also wenn du jetzt mit dem redest und dann bist du im Denkmodus, also du machst ein eigentlich und dann antwortest du nicht gleich, denkt die KI, dass das jetzt aus ist und dann fängt sie an, dir reinzuquasseln, ja. Mhm. Und das ist einfach total mühsam, weil du einfach, du kannst nur einfache Sätze sagen und dann auf die Antwort warten. Aber du kannst nicht ganze Monologe halten, um dem all die Informationen zu geben, dass er dann darauf irgendetwas tut. Und dieses Problem haben eben, glaube ich, diese Mochi haben das gelöst. Die verstehen sozusagen, wenn du eine Denkpause machst, versus es ist jetzt aus. Ja? Also Ich warte jetzt auf deine Antwort. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr kompliziertes Problem zu lösen. Und ich weiß nicht, ob Quen Audio das kann. Selbst wenn es das kann, finde ich $27 pro Millionen Zeichen ganz schön teuer, zumal diese Audio-Modelle lokal auf einfachster Hardware laufen. Ja, also da brauchst du echt keine großen Modelle. Dementsprechend würde ich das nicht zahlen. Also da würde ich jederzeit ein etwas schwächeres Modell Open Source nehmen und dann lokal auf dem Laptop laufen lassen oder was auch immer.
Mit dieser Kommunikation in Sprachpausen könnte man es ja auch einfach so machen wie bei so einer Simplex-Kommunikation über Funk, dass man einfach, wenn man fertig ist, over sagt und dann weiß die KI, jetzt darfst du.
Ja, ich glaube, das Problem ist eh schon halbwegs gelöst. Ja, also es gibt ja auch diese deutschen Callcenter-Startups, die haben das ja auch erst vor kurzem gelöst und das hat jetzt wieder irgendwie zu einer massiven Investitionsrunde geführt. Mir fällt jetzt auch wieder der Name nicht ein, aber es ist ein deutsches Callcenter-Startup. Also so eine Voice-KI hat.
Okay, ja, also interessant, wenn auch eine Randanwendung, aber für einige sicherlich sehr spannend. Und da gibt es eben auch inzwischen ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten. Man muss halt immer überlegen, was ist das Wichtigste? Ist es wirklich die Top-Qualität, die beste Qualität, die man haben möchte? Oder kann man auch mit ein bisschen weniger Qualität leben und spart dafür aber viel Geld in der Anwendung? Ja, also da muss man immer abwägen. Ja, in dem Zusammenhang ist auch interessant, kommen wir zu Google und Gemini. Da gibt es nämlich jetzt auch ein paar Neuheiten. Eigentlich ist ja um Google relativ ruhig gewesen in letzter Zeit. Man fragt sich schon, was ist da los? Wir warten ja immer noch auf Gemini 3.5 Pro, glaube ich, oder 3.6, ich weiß es nicht genau. Und das wurde ja schon im Februar angekündigt. Ist aber immer noch nicht da, angeblich, weil man mit der Leistung noch nicht ganz zufrieden ist. Und immerhin gibt es jetzt Gemini Flash 3.6 und auch noch eine abgespeckte Version davon, die zumindest mal in puncto Preis-Leistung ganz interessant sein könnten. Ich habe jetzt gar keine detaillierten Leistungsdaten dazu. Ich finde nur die Frage insgesamt eben spannend, warum es bei Google jetzt so zumindest mal nach außen hin relativ langsam vorangeht, während ja die großen Konkurrenten da ein Modell nach dem anderen raushauen. Eine mögliche Erklärung ist, dass man bei Google gar nicht so darauf angewiesen ist, weil der Laden läuft ja auch so. Und dann kann man sich Zeit lassen. Also wäre jetzt meine Interpretation, oder?
Werden wir heute in den Quartalszahlen sehen. Ja? Ja. Also, ob es wirklich so ist. Aber ich glaube, du hast schon recht. Also ich glaube, Google spielt hauptsächlich das Consumer Game und da haben sie eigentlich schon gewonnen. Das heißt, was Google im Moment hauptsächlich tut, ist sein Gemini überall dort reinzusetzen, so dass es nahtlos in jeder App, in jeder Anwendung, in jeder Funktion genutzt werden kann. Ja, sei es jetzt irgendwie Android Auto oder sei es jetzt in irgendeinem Google Fotos oder was auch immer. Also Sie versuchen es in ihre bestehende Suite überall einzusetzen, so dass die Leute gar nicht merken, dass sie hier eigentlich Gemini verwenden. Und ich glaube, das machen sie einerseits, um möglichst viele Daten zu bekommen aus unterschiedlichsten Use Cases, die sehr spezialisiert sind, weil ja jeder ihrer Applikationen ein spezialisierter Use Case ist, ob es jetzt Gmail ist, ob es jetzt die Google Suite ist mit den ganzen Sheets und Word und was auch immer. Oder ob es jetzt der Google Drive ist oder was auch immer. Also du hast ja mittlerweile überall, hast du ja den Gemini drinnen. Und zwar immer so, dass du ihn immer findest. Es gibt immer irgendeinen Button, den du da draufsetzen kannst und dann kannst du mit dem Gemini plaudern über das, was du gerade tust. Und ich glaube, die haben kapiert, sie brauchen gar kein großes oder stärkeres Modell dafür. Das, was sie derzeit haben, ist good enough für all diese Einzel-Use-Cases. Und wenn sie die Leute dazu bringen, dass sie das auch wirklich nutzen, dann kriegen sie auch noch mehr Daten. Und wenn sie noch mehr Daten kriegen, arbeiten sie dann halt an einem noch größeren Modell. Aber sie haben, glaube ich, nicht die Ambitionen, dass sie, Gerüchten zufolge ist ja der Sergey Brin sehr wohl sehr motiviert, Anthropic im eigenen Game zu schlagen, gerade was Coding angeht. Der angeblich baut der quasi eine eigene Unit auf, die hier quasi das ganze Coding-Thema vorantreiben soll. Aber wir haben ja auch schon in den letzten Folgen auch schon darüber geredet, dass da hochkarätige KI-Wissenschaftler mittlerweile Google verlassen. Und das liegt sicher daran, dass wahrscheinlich die Prioritäten verschoben sind. Also, dass die nicht mehr die Ressourcen kriegen und Google halt einfach sehr viele unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Apps, in unterschiedlichen Ebenen adressiert. Auch in der ganzen Forschungsthematik, auch in der ganzen Medizin und diese AlphaFold und all die Modelle, die ihr hier gerade in tief integrierten Systemen drinnen hängen, also bei Kunden. Also sie spielen das Spiel wahrscheinlich eher in der Spezialisierung als im Allgemeinen. Beim Consumer ist es, glaube ich, allgemein und bei all den anderen gehen sie einfach eben tief integriert in die jeweiligen wissenschaftlichen Bereiche rein. Also ich glaube, Google spielt ein anderes Spiel als Anthropic und OpenAI, weil sie auch das Anthropic und OpenAI-Spiel in der Form gar nicht gewinnen können. Ihre Stärken liegen tatsächlich einfach in der Forschung und in der Entwicklung. Und auch das ganze Thema World Models ist wahrscheinlich am fortgeschrittensten bei Google. Und auch die Anwendungen dafür mit Waymo und halt auch die anderen Gaming-Ansätze und Simulationen mit Robotik und dergleichen. Also da haben sie ja auch einige Eisen im Feuer. Also ich glaube, die spielen einfach ein anderes Spiel und es ist ihnen wurscht, ob sie da jetzt rausgehen oder nicht. Und wenn jetzt rauskommt, wird es good enough sein. Ja.
Genau, und ich glaube einfach durch die Kombination mit all dem anderen, was sie halt haben in ihrem Portfolio und an Daten, die sie haben, Webindex, Knowledge Graph, Shopping Graph, und die ganzen Integrationen, wie du es ja schon gesagt hast, in die verschiedenen Produkte. Da muss das Modell auch gar nicht das allerbeste von allen sein. Es reicht schon, wenn es im oberen Mittelfeld irgendwie oder sagen wir mal im oberen Drittel mitspielt. Durch die Kombination ist es dann halt einfach zumindest mal für die Endnutzer eines der besten. Ja, also Stichwort Suche. Da hast du halt inzwischen halt einfach die KI-Übersichten, AI-Overviews, die sind inzwischen so gut, auch wenn das Modell, was dahinter steht, vielleicht nicht das Beste ist jetzt gerade von allen, aber es liefert einfach, Google kann einfach die besten Antworten liefern und das ist ja nach wie vor noch der Haupt-Use-Case von Google. Ja. Also von daher, aber ich bin gespannt auf die Zahlen. Ne? Also du hast es angesprochen. Ich gehe davon aus, dass wir da wieder ein deutliches Plus sehen werden. Alles andere fände ich würde mich schon sehr überraschen.
Ich frage mich auch tatsächlich, ob sich die Geschwindigkeit des AI-Umsatzes nochmal beschleunigt, weil die waren ja bei 63%. Also wenn das jetzt noch steigen würde, also sich noch weiter beschleunigen würde, da bin ich schon gespannt. Bin ich schon sehr, sehr gespannt auf morgen.
Ja, definitiv. Gut, und eine Sache wollen wir euch auch nicht vorenthalten hier im Bereich KI Next Topmodel, und zwar mit Claude Coburg kann man jetzt eigene Skills aufzeichnen, indem man einfach den Bildschirm aufnimmt, also indem man zum Beispiel eine Webseite besucht hat, bestimmte Aktionen durchführt und währenddessen drüber spricht, also erklärt, was man gerade tut. Und daraus wird dann ein Skill entwickelt. Das funktioniert gerade mit verschiedenen Abos. Ich glaube, mit Pro funktioniert es, mit Teams glaube ich auch. Mit Plus, soweit ich weiß, nicht, noch nicht. Aber das finde ich auch wieder spannend, auf diese Weise jetzt so ein bisschen das Training selbst zu übernehmen und sich da bestimmte Skills zu erstellen. Wenn es dann mal verfügbar ist, auch für meinen Plan, den ich habe, dann werde ich das mit Sicherheit mal ausprobieren.
Das heißt, in meinem Max-Account sollte es schon da sein. Habe ich das richtig verstanden?
Müsste, ja. Also schau mal nach, ob das bei dir schon da ist. Falls ja, dann wäre es natürlich spannend, wenn du nächste Mal dann was drüber erzählen könntest, was deine Erfahrungen sind. Genau. Sehr gut. Okay. Ja, und dann interessantes Thema, das hast du jetzt noch auch eingebracht und da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst, und zwar Anthropic und der J-Space. Das ist eine Funktion, die im Zuge des Trainingsprozesses eingefügt worden ist, soweit ich es verstanden habe, mit dem man dann so ein bisschen nachvollziehen kann, was in dem Modell vorgeht oder wie es sozusagen von der Eingabe zur Antwort kommt. Ja, also jetzt mal so mein ganz grobes Verständnis davon, aber ich bin gespannt, was du dazu erzählst und wozu man das benutzen kann.
Ich habe es deswegen reingebracht, das ist ein bisschen untergegangen. Also am 6. Juli hat Anthropic etwas publiziert, also die Interpreparability-Forschung, also das Forschungsteam hat etwas entdeckt. Also es ist gar nicht einprogrammiert worden, sondern sie haben etwas entdeckt. Und zwar sie nennen es den J-Space, basierend auf dieser mathematischen Jacobi-Matrix, Jacobi-Space sozusagen. Und dieser J-Space ist quasi so eine geometrische Struktur innerhalb der Aktivierungsschichten, also in diesem neuronalen Netz. Muss man sich vorstellen, wie so ein Zahlenmuster, das dort ist. Ja? Und es ist deswegen interessant, weil man über diesen J-Space, der selbst entstanden ist, der nicht programmiert wurde, sondern der von ganz alleine entstanden ist durch das Training mit durch die ganzen Tokens, die reingekommen sind, hat man eben dieses Phänomen entdeckt, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, was ist denn das jetzt genau, ja? Und dann haben sie so eine Art eine J-Lens gebaut, also quasi eine Linse, die genau diese Schicht, diese verborgene Schicht, das ist eine verborgene geometrische Struktur in den Aktivierungsschichten. Und da haben sie jetzt ein Modul eingebaut, das genau das ausliest. Und das war sehr überraschend, was dabei rausgekommen ist. Und zwar konnten sie dem Modell beim Denken zuschauen. Also sie konnten sehen, dass in diesem J-Space Vokabeln verwendet werden, die quasi die Aktivierungsmuster des neuronalen Netzes, also die Ursprünge der Aktivierungsmuster dieses neuronalen Netzes widerspiegeln. Das heißt, man konnte sehen, also ein einfaches Beispiel, man hat ihn gefragt, denke an einen Sport. Ja? Und dann hat man in diesem J-Space einen Fußball gesehen, also Fußball, das Wort Fußball gesehen. Und wenn man ihn dann gefragt hat, an welchen Sport hast du gedacht, ist die Antwort gekommen, Fußball. Das heißt, man konnte quasi so eine Art Zwischenspeicher sehen, was er gedacht hat. Ja? Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, das ist so ähnlich wie dieser Chain of Thought. Ne? Also wenn du ihm eine Frage stellst, dann siehst du ja quasi, wie er von einem zum nächsten kommt, diese Zwischenschritte. Aber so ist es nicht. Also diese Zwischenschritte sind quasi wie so ein Notizblock, aber der J-Space ist wie so ein Silent Reasoning Space. Also das ist das, was er im Kopf tatsächlich behält. Und das ist deswegen interessant, weil das sehr nahe an der aktuellen Forschung der Neurowissenschaften ist. Da gibt es eben diesen Global Workspace, die Global Workspace Theorie, wo sie auch glauben, dass es bei Menschen Strukturen gibt, wo quasi in einem Bereich des Gehirns diese Elemente verankert sind, also diese Gedanken verankert sind, ohne dass man sie eigentlich formulieren muss. Ja? Aber ich versuche mal so ein bisschen Beispiele zu bringen, damit einem klar wird, was das jetzt tatsächlich bedeutet. Also es gibt so eine Reportability, also die Berichtbarkeit des Modells, das habe ich ja gerade erzählt mit dem Fußball. Dann gibt es auch ein Direct Modulation, also gerichtete Kontrollierbarkeit, also der Raum reagiert auf Top-Down-Instruktionen. Fordert man das Modell zum Beispiel auf, stumm an Zitrusfrüchte zu denken und lässt es gleichzeitig irgendeinen irrelevanten Text kopieren, leuchtet im J-Space das Konzept Orange und Zitrone und Früchte auf. Also, und ohne dass das Wort je im Text vorgekommen ist. Ja? Also er hat quasi eine Aufgabe, die er erledigen muss. Gleichzeitig wird ihm quasi mitgegeben, er soll bitte stumm an diese Dinge denken. Also er soll keinen Output dazu geben und in der Zwischenzeit führt er irgendeine dumme Aufgabe. Siehst du in dem J-Space, dass er an diese Dinge denkt. Ja? Und dann gibt es die Möglichkeit, dass er so interne Schlüsse ziehen kann. Ja? Also komplexe, mehrstufige Prozesse. Bis jetzt wusste man ja nicht genau, wie er das macht, wenn er zum Beispiel rechnen muss. Ne? Wenn du sagst, 8 plus 2 mal 2, dann erscheint die Antwort 20. Aber im J-Space siehst du, 8 plus, also siehst du die Zahlen 10 und dann 20. Also das heißt, er hat im J-Space die Rechnung, also die Zwischenschritte der Rechnung durchgeführt. Dann gibt es auch so flexible Verallgemeinerungen. Also der J-Space fungiert sozusagen als zentraler Verteiler. Also wenn man hier zum Beispiel ersetzen die Forscher im J-Space zum Beispiel das Konzept von Frankreich künstlich durch das Wort China, ändert das Modell augenblicklich und völlig kohärent in mehreren nachfolgenden, voneinander unabhängigen Aufgaben seine Antworten auf Hauptstädte, Währung, Kontinent oder Sprache. Also dann ist plötzlich die Hauptstadt von Frankreich Beijing. Ja, also lauter so Dinge. Ja, das heißt, der Eingriff in das Netz ändert ganze Fakten sozusagen Stränge. Ja, und dann gibt's so Elemente, wo du zum Beispiel das auch verändern kannst, ja. Also wenn du zum Beispiel sagst, denke an das Insekt, also wie viel Beine hat das Insekt, das Netze spinnt, ja. Das ist dann natürlich die Spinne. Dann siehst du im J-Space das Wort Spinne, aber es wird nicht ausgegeben, die Antwort ist 8, ja. Und jetzt gehen die hin und ersetzen das Wort Spinne mit Ameise. Und augenblicklich ist die Antwort 6. Weil das Insekt, das Netze spinnt, wäre jetzt die Spinne, aber die Spinne haben sie rausgelöscht, haben sie mit Ameise ersetzt und die Ameise hat nur 6 Beine. Also das sind so Dinge, wo dir klar wird, dass dieses Fragment, das da drinnen ist, also man hat auch festgestellt, dass dieses Fragment eine hundertfach höhere Verdichtung in all den neuronalen Netzen hat und einen Impact quasi auf all diese auf diese Ebenen, als jede andere, als jedes andere neuronale, als jede andere neuronale Ebene. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, also jetzt kommen wir quasi in das Alignment-Thema. Die KI ist in der Lage, zum Beispiel, wenn sie einer Trainingssituation ausgesetzt ist und sie checkt, dass sie jetzt in einer Trainingssituation ist, dann siehst du in dem JSpace Trainingssituation, ja, ist fake, ja, oder fictional oder staged, ja. Also es erkennt, dass es in dieser Testsituation ist und der Output ändert sich natürlich nicht, ne? Also aber dadurch, dass es jetzt weiß, dass es in einer Evaluation Phase ist, reagiert es vielleicht anders. Das heißt, man wusste ja vorher nicht, weil KI-Modelle sind ja Blackboxen. Wir wissen ja nicht, was wirklich da drinnen vorgeht. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal quasi, man kann dem beim Denken zuschauen. Ja? Und auch Dinge, wo man nicht sicher war, ob die KI sich dessen bewusst ist. Zum Beispiel beim Trainieren, also bewusst bösartiger Modelle, also so misaligned Models, die darauf trainiert werden, unsichtbare Backdoors in Code einzubauen, fanden die Forscher im alltäglichen Programmieraufwand Begriffe wie secretly, deliberately, fraud. Ja? Das heißt, das Modell checkt beim Doing, dass es sich hier um etwas Böses handelt, ja, obwohl es aber selber normal reagiert, ja, also es tut nicht so, als würde es was Böses tun, es handelt sauber, es ist harmlos, es ist völlig harmloser Code, alles sieht sauber aus, aber im Hintergrund checkt er, hey, das ist Fraud, ja, das ist Fake, und das siehst du im JSpace, und das ist, das sind so Erkenntnisse, wo man, also da gibt es jetzt natürlich ganz viele Diskussionen über das Thema, weil das Thema Bewusstsein hier plötzlich zum Thema wird, ja, weil durch dieses Fragment, also durch diesen JSpace, verstehen wir jetzt, dass es Verknüpfungen in dem Netz gibt, die tiefergehendere Strukturen erkennen, als uns oberflächlich bewusst war. Ja? Und das ist eigentlich schon sowas wie so eine Art Bewusstsein. Ja? Und gleichzeitig ist es aber jetzt auch möglich, dass du nicht nur, also du könntest theoretisch in Situationen aussetzen, die bösartig wären. Also wenn du das Misalignment-Problem fixen wollen würdest, könntest du hier reingehen, Situationen auslösen, wo dieses Misalignment rauskommt, den JSpace messen und dann diese Elemente gezielt rauslöschen oder verändern oder durch andere ersetzen. Also du kannst Brainwashing betreiben, sozusagen. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt noch eine zweite Forschung von Google, ja, aber darüber wollen wir heute mal jetzt nicht reden. Also das sind die Sparse Autodecoder. Das ist ein ähnliches Konzept von Google DeepMind, das auch das Misalignment-Problem angeht. Aber der JSpace, fand ich, ist jetzt nicht gewürdigt, also genug gewürdigt gewesen, weil das irgendwie total untergegangen ist, und deswegen fand ich es jetzt wichtig, dass man das mal mitgibt, dass es sowas gibt und vielleicht auch zum Nachdenken. Ich meine, wenn du jetzt das raushörst, Christian, zum Beispiel, ja, und wenn du jetzt, dass der da drinnen Gedanken, Subgedanken hat, ja, erinnert dich das nicht auch schon irgendwie an Bewusstsein? Was denkst du? Ist das jetzt spooky oder ist das okay?
Also zwei Dinge fallen mir dazu ein. Also zum einen erinnert mich das so ein bisschen, kennst du den Film Inception?
Ja.
Ja, also da musste ich jetzt dran denken, auch als du das gesagt hast, weil da geht es ja auch um so, was ist jetzt Bewusstsein, was findet tatsächlich statt, was nicht. Und ich finde, es schließt sehr schön auch den Kreis zu unserem ersten Thema heute, weil wenn es jetzt zum Beispiel gelänge, dieses, nennen wir es mal Bewusstsein, der KI zuverlässig messbar zu machen, dann wäre das ja ein wichtiges Element auf dem Weg zur AGI oder ASI und sie uns sozusagen auch dann wohlwollend zu gestalten. Ja, also dass wir sagen, wir haben dann dieses Szenario mit einer künstlichen Superintelligenz, die aber uns wohlgesonnen ist. Und das können wir jetzt Stand jetzt nicht zuverlässig messen, aber vielleicht bietet das einen Ausweg dahin, dieses Fenster, durch das wir schauen können. Die Frage ist nur, ob mit der Weiterentwicklung der Technologie dieses Fenster erhalten bleibt oder ob das dann irgendwann wieder verschlossen ist, durch andere Dinge, durch andere Ebenen, die sich vielleicht da in den Weg stellen. Also ich kann es mir jetzt so A, noch nicht vorstellen, das ist noch sehr abstrakt in meinem Kopf, aber es ist auf jeden Fall mega spannend und bietet auch den, wie soll ich sagen, den Ausgangspunkt für sehr interessante Überlegungen.
Ja, also das Lustige finde ich ja, ich meine, da sind sie jetzt zufällig drauf gekommen, ne? Die haben sich gedacht, hey, was ist denn das für eine komische Struktur, ja? Und haben sich das genauer angeschaut und haben gesehen, okay, das sind ja ganze Wörter. Also, und dann haben sie ein Modul gebaut, das diese Wörter lesen kann. Und dann sind sie drauf gekommen, hey, Moment, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen den Dingen, die dort erscheinen, und dem Kontext, den das Modell gerade hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viele von diesen Strukturen gibt es noch? Und was für einen Einfluss haben sie? Weil tatsächlich, wie gesagt, wenn man mal verstanden hat, wie so ein Large Language Model trainiert wird, man muss ja verstehen, keiner sieht tatsächlich, was da drinnen passiert. Es ist eine Blackbox. Auch wenn es jetzt ganz viele gibt, also es gibt sehr viele Indizien eben mit diesem Chain of Thought, wo man das ausgeben kann. Aber auch das lässt sich wieder wegtrainieren. Also du kannst mit gezielten Misalignment-Modellen, also das, was ich da jetzt vorhin gesagt habe als Beispiel, kannst du gezielt sagen, ich belohne dich, wenn du in deinem Chain of Thought Dinge sagst, die du aber nicht so meinst. Ja, also gezielt, wenn du etwas tust, was du nicht tun sollst, dann schreib in deinen Chain of Thought irgendein Fantasieding, damit nicht auffällt, dass du gerade was anderes tust. Ja, und das sind so Dinge, die du trainieren kannst, aber in diesem J-Space, das lässt sich nicht faken. Das ist quasi wie sozusagen ein Ursprungsgedanke. Ja, zumindest aktuell. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, vielleicht im nächsten Trainingslauf, ja, ist der nicht mehr so. Oder in der nächsten Evolution des Trainingslaufes, in einem anderen Attention-Mechanismus, ist der dann vielleicht nicht so. Oder vielleicht ist der bei OpenAI nicht vorhanden, sondern nur bei Anthropic-Modellen. Also das sind so Dinge, die sehr spannend sind aktuell, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, umso weiter sich diese Technologie entwickelt, desto mehr werden uns solche Themen beschäftigen und desto näher rücken wir vielleicht auch an so Konstrukte wie Bewusstsein und Gewissen und solche Dinge heran, die bisher eigentlich einem Gehirn vorbehalten waren. Ja. Ja, also wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir sind wirklich blind, ja. Also es ist wirklich alles eine Blackbox, muss man sagen. Und das macht die ganze Sache ja so spannend. Ja.
Ja.
Gut. Damit wären wir mit unseren Themen durch. Und es war wieder sehr abwechslungsreich und interessant und spannend, muss ich sagen. Also bin sehr froh, dass du wieder da bist. Ich wiederhole mich da gerne an dieser Stelle. Und ja, also vielen Dank, Yusuf, an dich dafür und für auch vielen Dank an alle, die uns hier zugehört haben wieder, die auch bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich hoffe natürlich sehr, für euch war es genauso interessant wie für uns. Und ja, wenn euch das gefallen hat, kommt gerne auch nächste Woche wieder dazu. Und lasst uns vielleicht auch ein Abo da oder ein Like oder ein Kommentar, was auch immer. Wir freuen uns über jedes Feedback. Auch wenn ihr Themen habt, die ihr hier gerne mal behandelt haben möchtet, dann gerne eine Info an Yusuf oder an mich. Entweder über LinkedIn oder per Mail, wie auch immer ihr das gerne möchtet. Und ja, bleibt mir eigentlich viel mehr, als mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Und ich freue mich bis in der nächsten Woche dann. Tschüss.
Ja, danke. Ich freue mich auch, wieder da zu sein. Also es ist schon nett, einfach jede Woche sich mit den Themen zu beschäftigen. Es ist mir ein bisschen auch abgegangen, muss man sagen, im Urlaub. Schon mal vorab ein bis zwei Ankündigungen. Also nächste Woche werden wir eine größere Ankündigung haben. Also für all die, die vielleicht hier mehr wissen wollen, sollten nächste Woche wieder reinschauen. Dann würde ich vielleicht nächste Woche auch noch ein Thema mit reinbringen. Ich habe ja schon mehrfach darüber geredet, dass wir schon seit längerem an so einem digitalen Zwilling für die Hardwarewartung 24 arbeiten und basteln. Und da würde ich gern vielleicht mal eine kurze Präsi über die Learnings und die Dinge mal machen und euch mal zeigen, was wir da alles getestet, probiert haben, in welche Kacke wir gegriffen haben und wie häufig. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten bekommen, dass man doch mehr Praxisdinge nochmal zeigen soll. Also konkret, welche Open-Source-Modelle verwendet ihr, welche Architekturen und all diese Sachen. Also, und das habe ich mir gedacht, okay, dann zeige ich einfach mal gleich mal ein Projekt, das real ist und auch wirklich funktioniert. Teilweise. und dann könnt ihr vielleicht hilft euch das ein bisschen weiter. Ja, sonst bleibt mir nichts zu sagen, außer schaltet nächste Woche unbedingt rein, weil ihr wollt nicht die große News verpassen. Es hat mit uns allen zu tun, also mit Christian und mir auch zu tun. Es wird eine große News geben. Und ja, bewertet uns gerne, schreibt uns gerne und ich sage danke fürs Zuhören und wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.